Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Amen. Jesus ist das Maus. Amen. Ja, wir gehen weiter mit der Predigtreihe 7 tödliche Haltungen. Neuer Weide, neue Schläuche. Und heute Teil 3, Vergleichen. Ich habe dazu den Titel David, ein glücklicher Mann, der im Bereich seiner Gnade lebte. Ja, Vergleichen, das ist richtig toxisch, das ist so wie Gift, aber ich glaube, wir sind alle ein bisschen davon betroffen. Es kommt auf das Thema an. Manche Sachen, da stehen wir drüber, und bei manchen Sachen ist es richtig schwierig. Ja, wir können es vergleichen in unseren Begabungen, in unserem Aussehen, in unserem Erfolg, in der Berufung vielleicht oder Familie. Vielleicht denken wir, boah, der hat ja eine tolle Familie, da ist mal alles so harmonisch und wie ist es bei mir? Oder im geistlichen Dienst. Oder vielleicht in unserem Einkommen, unserem Wirken auf andere Menschen. Man kann sich sogar in seinem Leiden vergleichen. Ich habe so viel gelitten. Wenn der wüsste, wo ich überall durchgegangen bin. Aber vergleichen ist wirklich giftig. Es raubt unsere Freude, unseren Frieden und sogar, wenn es weit geht, unsere Identität. Denn wer immer auf andere schaut, verliert irgendwann den Blick dafür, was Gott ihm selber gegeben hat. Da hat man auf einmal so dieses frustrierte Gefühl. Nicht etwa, weil Gott dir nichts gegeben hat, sondern im Grunde genommen, weil man dann das ablehnt, was einem Gott gegeben hat. Wir sehen dann manchmal nur so, was andere haben, andere können, wie andere wirken, wie andere gebraucht werden. Und wir kommen auf einmal in so einen inneren Mangel mitten im Segen Gottes. Und ich glaube, so Social Media, das wirkt auch ganz schön so in der Richtung. Ne? Auf Facebook sind immer so die Highlights, wenn jemand Erfolg hatte. Einen wundervollen Moment. Ich weiß auch nicht, die Enkel oder die Beförderung. Das steht auf Facebook oder auf Instagram oder vielleicht auf Snapchat auch noch. Aber die tiefen Momente stehen da nicht unbedingt. Man denkt, boah, allen anderen geht's gut, nur mir nicht. Aber das ist gar nicht so wahr. Und dieses Vergleichen, das ist nicht nur heute wegen diesem Social Media und unserem modernen Leben, sondern das war schon ganz am Anfang. Bei Kain und Abel. Kain hat sogar gemordet, weil er so eifersüchtig war. Oder Saul und David. Saul hat sein Königtum verloren wegen seiner Eifersucht und sein Leben. Die Jünger haben sich verglichen, haben überlegt, wer ist denn jetzt von uns wohl der Größte? Und bis heute leiden wir Menschen darunter. Ich glaube, da kann sich keiner von uns freisprechen von. Aber David, der war ein besonderer Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, der hat was verstanden. Er lebte innerhalb des Bereichs der Gnade, die Gott ihm gegeben hat. Und das hat ihn frei gemacht. David wusste, Gott hat mich erwählt. Und ich finde diese Geschichte, wie Gott David zum König gesalbt hat durch Samuel, finde ich total cool. 1. Samuel 16, 6 bis 12. Also Samuel kommt in die Familie von Isai und sagt, einer von deinen Söhnen ist der neue König. Ich weiß noch nicht welcher, aber den will ich jetzt sagen. Genau, dann geht es mit Vers 6 weiter. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Sauls Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von deinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue den Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen ausgewählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Also Isai stellte seine großen, vielleicht schon erwachsenen, beeindruckenden Söhne dem Samuel vor. Aber keiner war es. Eliab sah so königlich aus und er war es aber nicht. Der eigene Vater hielt David für nicht geeignet. So wenig geeignet, dass er ihn sogar rausgeschickt hat mit den Schafen und gesagt, also du brauchst gar nicht erst kommen. David war übersehen und unterschätzt und unwichtig, aber Gott sah sein Herz an. Gott hat gesehen, wie David sich um die Schafe und Ziegen gekümmert hat, mit wie viel Herz er bei ihnen war, wie er diese kleinen Lebewesen beschützt hat, wie er für sie gekämpft hat, hat sogar mit Löwen gekämpft, um diese Tierchen zu beschützen. Also Gott hat sein Herz gesehen, hat auch seine Treue gesehen. 1. Samuel 16, 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir sehen das Äußere, die Wirkung, die Stärke, die Titel, das Auftreten. Aber Gott sieht unseren Charakter, unser Herz, unsere Treue im Verborgenen. Es gibt viele Leute, die jahrelang einfach im Verborgenen dienen, nicht nur in der Gemeinde. Es gibt Mütter, die jede Nacht aufstehen und ihre Kinder trösten. Oder auch Väter. Oder Eltern, die wirklich ganz viele Überstunden machen, um ihre Familie gut zu versorgen. Es gibt Leute hier in der Gemeinde, die so im Verborgenen dienen. Jassin ist zum Beispiel heute um 7, hat er hier die Technik aufgebaut und dann ist er arbeiten gegangen, einfach damit wir hier eine schöne Anlage haben. Oder Afscha, ihr kennt ihn alle. Wenn ich Lobpreisabend habe und ich bin meistens danach so erschöpft und ich habe vorher gearbeitet und dann der Lobpreisabend und so. Und der räumt mir alles auf. Der räumt sogar meine Gitarre weg alles. Und ich merke das manchmal gar nicht. Es ist einfach dann nicht mehr da. Und ich bin da so dankbar für. Aber es sind so Sachen, da schreibt keiner ein Buch drüber. Oder niemand steht da und applaudiert. Aber der Himmel sieht es. Du hast das bestimmt auch schon gemacht. Irgendwas, was keiner gesehen hat. Und sei dir sicher, Gott weiß das. Unsere Kultur sagt immer, werde sichtbar. Stell das ins Internet, damit alle sehen, was du gemacht hast. Aber Gott fragt, bist du treu? Und meine Identität kommt nicht von Menschen. Sie kommt von Gott. Wenn ich Identität aus Anerkennung beziehe, und ich glaube, wir alle tun das immer mal wieder, dann müssen wir uns vergleichen. Und das ist eine sehr wackelige Geschichte. Wenn wir unsere Identität aus Gott beziehen und aus unserer Erwählung, können wir innerlich ruhig sein und Frieden haben. David verstand das Maß der Gnade Gottes. Wir sehen später David vor Goliath. Das ganze Heer hatte Angst. Dieser Mann, der wirkte so bedrohlich und so gruselig. Und niemand wagte den Kampf. Und plötzlich tritt dieser kleine Hirte auf. Nicht äußerlich überlegen, aber er wusste, Gott ist in mir. Und ich glaube, Saul hat echt einen Schreck bekommen. hat sich überlegt, meine Güte, kann ich das überhaupt zulassen? Wie peinlich und so. Und dann kam Saul mit seiner riesigen Rüstung an. Hier, damit du geschützt bist, gebe ich dir wenigstens meine Rüstung und mein Schwert und so. Und dann kannst du da in den Kampf gehen. Und was hat David gesagt? Ich kann mit der Rüstung noch nicht mal laufen. Weil diese Rüstung passt nicht zu Davids Berufung. Nicht alles, was so cool aussieht, gehört zu dir. Manchmal tragen wir als Christen sozusagen Sauls Rüstung. Fremde Erwartungen, Druck, den jemand auf uns ausübt, irgendwelche Rollen, irgendwelche Maßstäbe. Wir wollen eine fremde Persönlichkeit annehmen. Wir versuchen, jemand anders zu sein. Aber das klappt nicht. Im Lobpreis zum Beispiel. Ich brauche im Lobpreis nicht zu sein wie Michelle oder wie Pascal. Und ich brauche auch nicht Joanna nachmachen, sondern ich mache eben so, wie ich gemacht bin. Amen. Amen. Oder meine Tochter, die macht gerade Führerschein. Wie dumm wäre es, wenn die jetzt sagt, ach, ich kann nicht so gut Auto fahren wie meine Mama. Ich fahre jetzt gar nicht mehr. Würde sie nie sagen, ne? Aber stell dir vor, wie das wäre, wenn sie sich da vergleichen würde. Die größte Freiheit innerhalb der eigenen Gnade leben. Römer 12, Vers 3. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Das Coole an dieser Bibelstelle, Gott ist ein Glaube ist ein Geschenk. Wir müssen da nichts erarbeiten und leisten und irgendwas immer in irgendeiner Richtung sprechen oder so, sondern Gott schenkt uns diesen Glauben. Aber Gott verteilt auch unterschiedlich unsere Aufgaben, unsere Reichweite, unsere Gaben, unsere Persönlichkeit. Und jeder hat ein Maß bekommen. Und das ist eigentlich total klasse. Stell dir vor, wir wären alle gleich. Dann wären wir wie so Roboter, die alle, oder so Maschinen, die stellt man an, so wink, und dann machen die alle das Gleiche. Aber Gott hat uns so unterschiedlich gemacht. Und das ist so cool und da ist so viel Weisheit drin. Jeder von euch ist etwas ganz Besonderes. Ein besonderes Werkstück von Gott. Ja, das ist auch ein Geheimnis von geistlicher Reife, dass man sehen kann, ach, ich bin besonders gemacht von Gott und der andere auch. In meinen Grenzen meiner Persönlichkeit. Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Also nochmal, wir sind ein Kunstwerk von Gott, wunderbar gestaltet. Amen. Gott hätte dich ganz anders machen können. Hat er aber nicht. Er hat dir genau diese Persönlichkeit gegeben, die du hast, diese Fähigkeiten. Er hat dich genau für das ausgestattet, für das er dich berufen hat. Er macht da keinen Fehler. Manchmal verlassen wir den Bereich seiner Gnade, indem wir versuchen, andere zu imitieren, fremde Dienste zu kopieren oder irgendwelche Erwartungen von jemandem zu erfüllen. Und dann verliert man seinen Frieden. Mir ging es früher mal so, ich hatte so Herzrhythmusstörungen und ich war mal so müde und irgendwie dann bin ich zum Arzt gegangen natürlich, der hat alles gecheckt und hat gesagt, ach, du bist gesündeste Frau aller Zeiten so ungefähr. Und dann war ich in der Gemeinde, habe um Gebet gebeten, haben mich auch alle für mich gebetet. Es wurde einfach nicht besser. Und dann habe ich mich mal unterhalten mit jemandem, der hat gesagt, hey, weißt du, du musst es nicht allen recht machen. Du darfst auch mal Nein sagen, du darfst auch Grenzen setzen. Und ja, das wurde mir so nach und nach bewusst, okay, ja, ich darf Grenzen setzen, ich muss nicht immer allen gefallen. Und je weiter ich daran gegangen bin, desto besser ging es mir. Das war so ein langsamer Prozess, aber da war so viel Heilung drin. Woran erkenne ich, dass ich vielleicht auf dem falschen Platz bin? oder einem, der für mich nicht gut ist. Als wenn du so innerlich verkrampfst, immer erschöpft bist, vielleicht auch dauernd neidisch, unruhig, immer so ein permanenter Druck da ist. Wenn du in Gottes Gnade lebst, bedeutet das, dass du trotz Herausforderung Frieden hast, Freude, Klarheit, Fruchtbarkeit. Und das bedeutet auch nicht, dass auf einmal alles leichter wird. David musste trotzdem gegen Goliath kämpfen. Dort, wo Gott dich hingesetzt hat, wird er dich durchtragen. Gibt es auch so ein Beispiel von Petrus und Johannes. Johannes 21, 21 und 22, da spricht Jesus so über die Jünger, wie es mit denen weitergehen wird. Und Petrus fragt nun: Herr, was wird denn aus ihm? Damit meint er Johannes. Und Jesus erwidert: Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Also das zeigt auch so, dass es unsere Verantwortung ist, wir gehen mit unserem Gott. Ne? Gucken, wir vergleichen uns nicht, sondern wir gehen einfach in unsere Berufung. 1. Petrus 4,10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Also jeder. Also kannst du auch nicht sagen, ich habe gar keine besondere Gnade, keine besondere Gabe. Jeder von uns ist ausgestattet mit einer Gnade. Vielleicht ist deine Gabe Ermutigung, Treue, Zuhören, Organisation, Gastfreundschaft. Mit Gabe ist ja nicht nur gemeint, du bist jetzt ein Evangelist oder ein Pastor oder irgendwie jemand, ein Arzt, jemand super Erfolgreiches im Berufsleben, sondern du hast deine Gabe. Und es ist total wichtig, finde deinen Platz. Nicht jeder Stein im Tempel, Jesus will uns bauen zu einem lebendigen Tempel. Nicht jeder Stein war so sichtbar. Aber ich glaube, alle Steine im Tempel hatten einfach eine ganz besondere Aufgabe und ohne jeden einzelnen Stein ging es nicht. Also finde deinen Platz. Frage, was hast du mir gegeben? Nicht, warum bin ich nicht wie der oder warum habe ich nicht diese Gabe, sondern wo liegt deine Gabe in deinem Leben? Wozu bist du berufen? Wie kannst du mit dem dienen, was Gott dir gegeben hat? Vielleicht auch an deinem Platz. Muss ja auch gar nicht unbedingt hier in der Gemeinde sein. Kann bei deinem Nachbarn sein, mit deinen Kindern. Denn da, wo du berufen bist, ist Frieden und Freude und Kraft. Ja, zum Schluss. Vielleicht ist die größte geistliche Reife nicht möglichst groß zu werden, sondern darin den Platz anzunehmen, der Gott für dich bestimmt hat. David war glücklich, weil er nicht versucht hat, jemand anders zu sein, sondern er lebte in Gottes Gnaden. Du kannst ruhig werden vor Gott und sagen: Herr, ich bin dir für das Maß, was du mir gegeben hast, dankbar. Lehre mich darin, treu zu leben. Amen.
Amen.
Ich würde gerne mit uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vielleicht kann auch schon die Lobpreisgruppe nach vorne kommen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier in dieser Gemeinde ist. Ich bitte dich wirklich so um deinen Segen. Jeden Einzelnen, dass er in seiner Gabe blühen kann. Vater Gott, dass der Raum dazu da ist. Vater Gott, dass wir einfach sehen, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Wir müssen nicht in der Welt kämpfen, sondern wir können blühen in der Gabe, die du uns gegeben hast, Vater Gott. Ich danke dir dafür, dass du uns zu einem wunderbaren, lebendigen Tempel baust. Vater Gott, dass du mit deinem Heiligen Geist darin lebst. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, du möchtest aber mit ihm leben, dann lass uns jetzt noch zusammen beten. Das Gebet eines Kindes. Ich bete es vor, du betest es nach. bitte auch alle in der Gemeinde, es einfach mitzubeten. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich werde dich heute als meinen Retter und Herrn. Dir will ich gehören.
Dir will ich folgen.
Amen.
Amen.